Wir werden alle kriegen das Bewusstsein dafür, wie wertvoll das Leben ist und wie wichtig es ist, jetzt zu leben und alles nicht rauszuschieben. Das geht auch schnell wieder vergessen. Und ich glaube, das ist bei mir stärker eingebrannt, dass ich tagtäglich weiß, wie wichtig das Leben heute ist.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kontrast. Heute sitzt mir gegenüber der Christian Nahr. Der Christian hat ein Buch geschrieben, das unglaublich lebensbejahend ist, auch Mut macht und auch Menschen ins Zentrum setzt, die ganz nah sind, wo ganz viel Liebe generiert und da drin auch eine Perspektive aufnimmt, wo eben auch ein Kloß im Hals macht, wo auch betroffen macht, wo auch ergreift und da drin auch ein Stück weit uns abholt in einem Lebensbereich, der genau zu uns gehört. Der Titel von dem Buch, den er geschrieben hat, ist «Papa, bald werde ich gehen». Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du Gast bist bei uns im Podcast.
Danke, Stefan. Freue mich, hier zu sein.
Wir steigen ein mit dem, wo gesagt hat, «Papa, bald werde ich gehen». Das ist deine Tochter.
Genau.
Wohin ist deine Tochter gegangen?
Meine Tochter hat einen sehr seltenen Krebstumor im Hirn, der zwar 14 Monate lang behandelt worden ist, aber schlussendlich zum Tod geführt hat. Die Diagnose ist im September 23 passiert. Sie hatte 4 Wochen vorher immer wieder mal über Kopfschmerz geklagt, über Übelkeit geklagt. Aber das waren Symptome, die konnte man jetzt nicht zuordnen zu irgendeiner und auch noch schlimmen Krankheit. Und als sie dann aber von doppeltem Sehen berichtet hat, gingen natürlich die Alarmglocken an, haben gesagt, das müssen wir jetzt sofort abklären lassen. Und dann ging das auch sehr schnell. Es gab dann freitags mittags ein MRT, wo man dann genau diesen Krebs im Hirn festgestellt hat. Ein Krebs, der schon 6 Zentimeter ausgeprägt war. Und das passierte alles im Kantonsspital Aarau. Und gesagt, ja, das muss operiert werden. Und eine Stunde später saßen wir im Rettungswagen und sind nach Basel gefahren, ins Kinderspital, weil da die Experten dafür saßen. Und dann ist sie samstags morgens schon operiert worden. Das erste Mal operiert worden, man hatte den größten Teil des Tumors herausnehmen können und konnte natürlich dann auch erst die Analyse machen, um welche Krebsart es sich handelt. Und es hat sich herausgestellt, es war eine sehr seltene Krebsart, die vor allen Dingen bei Säuglingen und ganz kleinen Kindern normalerweise auftaucht, aber nicht mehr bei Kindern im Alter von 8. Und eine Krebsart, die sehr aggressiv ist, sehr schnell wächst, sich schnell ausbreiten kann. Und ja, wir hatten die Hoffnung, dass Marie-Christine eben aufgrund ihres Alters gute Chancen hat, dass es geheilt werden kann, weil man, je älter das Kind, auch anders behandeln kann als bei einem Säugling. Ja, und so fing die ganze Odyssee quasi an.
Und zu der Odyssee kommen wir ganz sicher noch. Jetzt hast du gesagt, Marie-Christine hat die Symptome Ende 23 bekommen. Wie alt war sie da?
8 Jahre.
Ist denn in dem Moment, wo sie erzählt hat, weißt du, was für Symptome sie hat und dann auch so auf einmal erzählt hat, wo du dann auch als Vater und als Mutter unglaublich Angst überkommst, hey, da stimmt etwas nicht. Wie ist denn Marie-Christine unterwegs gewesen? Hat sie gefunden, das gehört jetzt halt einfach dazu und meine Eltern schauen schon, dass das wieder gut kommt? Oder ist sie da innen im Schildern von den Symptomen schon auch unsicher gewesen? Hat sie es schon ein bisschen einordnen?
Nein, es war ja für uns alle unspezifisch. Mein Kopfschmerzen hat jeder mal, jeder muss sich auch mal übergeben. Das waren jetzt keine Anzeichen, die uns jetzt schon schwer beunruhigt hätten. Als natürlich das doppelte Sehen dazu kam, war das dann eine andere Geschichte.
Dann ist sie operiert worden und aufgrund von der Untersuchung und auch von dem, dass sie analysieren können, was auch ihre Hände entfernen können, haben sie festgestellt, was für eine Art von Krebs es ist. Ist mit dieser Diagnose für euch da schon klar gewesen, in welche Richtung es geht? Oder ist noch ganz stark auch mit Hoffnung und mit «Es kommt gut» verbunden gewesen? Ich kann mir wie vorstellen, die Aussage von dieser Diagnose hat einem völlig auseinandergerissen.
Das ist natürlich schon so. So eine Diagnose trifft einen wie ein Schlag. Und es sind uns viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Aber das Thema Tod war jetzt nicht unmittelbar da, sondern wir haben ja auch Lösungswege schon gleich am Anfang gesehen, dadurch, dass die Operation schon gleich am nächsten Tag stattgefunden hat und man auch gesagt hat, die Voraussetzungen sind da, sind gegeben, damit eine vollständige Heilung passieren kann. Also da war das Thema eigentlich nur fokussiert auf Heilung.
Mhm. Bevor wir jetzt den Weg miteinander noch gehen und mit unserer Hörerschaft auch gehen können, erzähl uns doch noch etwas von deiner Tochter vor dieser Diagnose. Mhm. Weißt du, wer ist sie? In deinem Buch, das du geschrieben hast, wo man sich auch noch so ein bisschen Schlüsselmoment oder für mich Schlüsselmoment aufnimmt, hat es ein unglaublich tolles Bild drin. Was würdest du uns sagen? Was hat deine Tochter ausgezeichnet? Wer ist sie im Wesen gewesen?
Also unsere Tochter war wirklich ein lebensfrohes Kind, was großen Spaß hatte am Leben, im Zusammensein mit ihrer kleinen Schwester. Eine kleine Schwester, die ist knapp 2 Jahre jünger, die aber auch großen Spaß hatte in der Schule mit ihren Freunden. Sie war aber auch eine Person, die großes Gerechtigkeitsempfinden hatte, die sich auch schon in dem Alter für die Schwächeren eingesetzt hat, für die Außenseite in der Klasse eingesetzt hat. Ja, sie hat der Mama gerne gekocht und gebacken. Und sie war auf der anderen Seite aber auch ein Sturkopf. Sie wusste ganz genau, was sie immer wollte. Und da ist sie dann selten von abgewichen, sondern das war so, wie sie sich das vorgestellt hat. Und so sollte das dann auch passieren.
Jetzt weiß man ja, dass oftmals Krankheiten auch das Wesen verändern. Oder im Umkehrschluss, das Wesen, der Charakter, Eigenschaften, die man mitnimmt, auch ein Stück weit mitgestalten können, wie man mit Krankheit umgeht. Hast du das bei deiner Tochter erlebt? Also, dass sie wirklich auch mit ihrer Art, wie du sie jetzt geschildert hast, auch in dieser ganzen Krankheitszeit auch da können bewahren oder hat sich da innen auch etwas verändert?
Also wir haben unsere Tochter die größte Zeit über in der Krankheit als besonnen erlebt. Viele, die sie dann auch neu erlebt haben, Pfleger, Ärzte, aber auch Lehrer, die sie speziell unterstützt haben, haben gesagt, sie wirkt weise auf uns. Sie hatte auch dann später eine Art, wo sie gar nicht mehr an sich selbst gedacht hat, sondern immer die anderen in den Vordergrund gestellt. Also wenn es darum ging, was würdest du dir wünschen? Ich habe keine Wünsche, aber für meine Schwester würde ich gerne dies und jenes kaufen oder für meine Freunde würde ich gerne dies und jenes machen. Also da hat sie sich sehr zurückgenommen. Was auch sehr auffällig war in der Krankheitsphase, ist, dass diese Dankbarkeit für kleine Dinge, was extrem berührend ist und auch uns allen wieder aufgezeigt hat, um was es auch wirklich geht und an welchen kleinen Dingen wir uns erfreuen können. Also die kleine Blume am Straßenrand, die da ist. Guck mal, wie schön die ist. Oder Papa, danke, dass du mir dieses neue Spiel, was wir jetzt spielen, beigebracht hast. Also Dinge, über die wir heute gar nicht mehr so nachdenken, sind da wirklich ausgedrückt worden, auch von ihr.
Sie hat Diagnose Ende 23 bekommen. Und ist dann gestorben Ende 24.
Genau.
Das ist ein Jahr lang krank sein, oder? Mit aufgeben, hoffen, neuen Weg gehen und ein Jahr lang an sich anbinden und wieder loslassen. Anbinden und loslassen. Hat es mit dir in dieser Zeit etwas gemacht? Also bist du ein anderer Christian vor dieser Diagnose und jetzt? Und wenn, weißt du, wo würden wir da, gerade im Zusammenhang jetzt mit deiner Tochter, wo du ja schilderst, das ein super Mensch, oder? Also, findest du, was war das für ein tolles Mädchen gewesen?
Also es hat mich sicherlich geprägt. Das ist sicherlich außer Frage. Und wenn du mich fragst, was ist es denn genau, was macht es aus? Ich meine, wir werden alle in irgendeiner Art und Weise zu bestimmten Momenten mal wieder kriegen das Bewusstsein dafür, wie wertvoll das Leben ist und wie wichtig es ist, jetzt zu leben und alles nicht rauszuschieben. Das geht auch schnell wieder vergessen. Und ich glaube, das ist bei mir eben dann nicht der Fall, sondern das ist bei mir stärker eingebrannt, dass es eben nicht verloren geht, sondern dass ich es wirklich quasi tagtäglich weiß, wie wichtig das Leben heute ist, das Leben, das man heute lebt und das Leben nicht rauszögert in die Zukunft.
Ich würde gerne da noch drauf einsteigen, weil da eins von den Schlüsselmomenten für mich war, wo ich das Buch gelesen habe. Du schreibst, eine Kollegin hat dir gesagt, sie ging mit ihrem Sohn ein Fußballspiel schauen. Und Tickets für den Fußballspiel waren gigantisch teuer. Und dann hat sie dir gesagt, weißt du, aber das Erlebnis, das mein Sohn da mitbringt, da wird das Leben lang mitnehmen. Er wird sich das Leben lang an das erinnern. Und dann hast du gesagt, okay, ich gehe mit meiner Tochter an ein Coldplay-Konzert. Und ist das etwas, wo du sagst, unbedingt habe ich mitgenommen und würde unbedingt eben das, was ich jetzt finde, so lebensbejahend sein, machen da jetzt und verschieben es nicht auf nachher. Weil wir wissen nicht, was nach dem Herbst 23 kommt, wo dann eben kein Coldplay-Konzert mehr kommt. Kann ich da so ein bisschen da mitnehmen, oder so, dass da jetzt, im Hier und Jetzt eben auch leben können?
Das ist definitiv so. Und ich meine, das eine ist das Erlebnis, auf dieses Konzert zu gehen, das nicht zu verschieben. Und man kann sagen, ja, ist man mit 8 Jahren schon so weit, dass man spät abends auf so ein Konzert geht. Aber wenn ich dann schaue, nur 7 Wochen nach diesem Konzert kam die Diagnose bei meiner Tochter. Und dieses Zurückblicken auf dieses Konzert und die Musik, was für eine Ressource das war in dieser Behandlung. In dem Spital in Basel gab es dann Musiktherapeuten, die ins Zimmer gekommen sind, die Tage nach den Operationen. Und die haben gefragt, ja, welche Musik sollen wir spielen? Dann haben wir natürlich gesagt, Coldplay. Und die Therapeuten haben dann speziell diese Lieder einstudiert, damit wir dann gemeinsam diese Lieder auf dem Zimmer singen konnten. Und sie trug ihr Coldplay-T-Shirt dann auch vielfach im Spital. Und das hat sicherlich geholfen und uns aufgebaut in der Zeit.
Coldplay ist ja auch deine Lieblingsgruppe. Mhm. Und einfach, dass unsere Hörerschaft vielleicht kann dann irgendwo in einem Moment, wenn sie den Podcast gehört haben, können noch das Stück hören. Weißt du dies und weißt du Marie-Christine ihr Lieblingsstück von der Coldplay?
Wir haben uns immer gefragt, welches das eine Lied ist. Das ist uns schwer gefallen. Wir haben 2, 3, 4 Lieder von Coldplay, die immer wieder auch gelaufen sind. Und wo auch die Titel so passend sind, zum einen in der Zeit der Krankheit, aber auch wenn man jetzt zurückblickt, sind das so passende Liedtitel. Also natürlich gibt es das Lied Viva la Vida, den Titel A Star Full of Stars oder es gibt den Titel Adventures of a Lifetime. Und das sind alles so Titel, die sind so passend, auch im Gedenken an Marie-Christine, an das Leben von ihr. Deswegen berühren die Lieder mich jedes Mal wieder, wenn ich sie höre.
Ja, ich habe es echt, und das ist das, was ich so ein bisschen probiert habe, zu sagen, dass das Buch eben auch lebensbejahend ist, oder? Dass genau jetzt sollst du leben und nicht verschieben. Und gerade wenn es auch um Kind geht, um Denkerkind geht. Weil das sind ja dann Beziehungen, das sind Begegnungen, die einem niemand mehr wegnimmt. Am 4. November um 4.44 Uhr, hast du geschrieben, ist sie dann gegangen. Also sie hat aufgehört zu schnaufen, sie hat aufgehört zu leben. Und jetzt da steht das Buch da. Was hat dich getrieben, oder das Buch jetzt zu schreiben?
Die Idee war gar nicht da, am Anfang ein Buch zu schreiben, sondern quasi mit dem ersten Tag der Krankheit, am Tag der ersten Operation, habe ich einfach meine Gedanken aufgeschrieben. Es war mal ein längerer Text, später in der Zeit waren es vielleicht mal kürzere Texte oder einfach nur irgendwelche Gedanken, die ich hatte, Schlagwörter. Und das waren Fragen, die ich dann später mit Psychologen besprochen habe, weil ich gedacht habe, ja, ist das jetzt normal, dass ich so denke oder so agiere? Und für mich war das quasi so ein bisschen Erleichterung, die Dinge aufzuschreiben oder auch wegzuschreiben, sich von der Seele zu schreiben. Ich habe dann gemerkt, dass mit der Zeit das so viel geworden ist, dass ich gedacht habe, Mensch, daraus könnte man doch eigentlich ein Buch machen. Und ich hatte kurze Zeit vorher ein anderes Buch geschrieben, aber ein komplett anderes Thema. Und da hatte ich aber noch die Kontakte, die man braucht, um so ein Buch auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich die Person gefragt, du, was meinst du zu dem Inhalt, den ich hier habe? Können wir daraus was machen? Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das machen. Und so ist das entstanden, quasi die Geschichte von ihr zu erzählen. Und so, ich habe es am Anfang Gedankensplitter genannt, Gedankensplitter von einem Vater in dieser Phase. Und so ist das Buch auch aufgeteilt, dass immer wieder solche Gedankensplitter von mir da erscheinen, welche Gedanken sind mir gekommen in der Zeit. Und das ist eingerahmt in dieser Krankengeschichte bis zum Tod von Marie-Christine, ohne den Fokus zu sehr auf die ganzen Krankheitsdetails zu legen, sondern da geht es mehr um die Gefühlsebene, vor allen Dingen von mir als Papa zu verstehen.
Darf ich mal nachfragen, wie bist du mit der Situation, mit den Emotionen umgegangen, dass deine Tochter in Situationen ist, wo schmerzhaft sind? Oder es wird auch da innen beschrieben, das sind ganz, ganz schmerzhaft. Auch Gefühle, die Marie-Christine mit sich deutet. Und man kann nichts machen.
Ja, wenn wir vom Schmerz sprechen, dann reden wir von ganz unterschiedlichen Schmerzen. Das eine ist, man denkt dann immer, ja klar, in so einer Erkrankung, dann gibt es längere Phasen, wo man einfach Schmerzen hat und das ganz schlimm ist. Aber es geht viel früher los. Es geht schon bei der ersten Spritze los. Wir als Erwachsene können uns das kaum vorstellen. Wir sagen ja, okay, da muss halt mal Blut abgenommen werden oder da muss eine Spritze gegeben werden und dann gibt es einen kleinen Pieks und dann ist das aber auch nach 2, 3, 5 Sekunden ist es wieder erledigt. Aber hier war das eine ganz andere Nummer. Hier gab es die große Angst vor so einem Einstich, vor dem Schmerz, vielleicht auch, das kann ich nur vermuten, interpretieren, ja, da wird meine intakte Hülle wird quasi beschädigt. Wie gesagt, für uns klingt das so unglaublich und so fern, aber Spritzen kriegen war ein sehr, sehr großes Thema für sie, hat sich oft verweigert auch. Also nach Alternativen gucken mussten, wie wir es sonst hinkriegen. Das ist die eine Seite vom Schmerz. Und die andere Seite vom Schmerz ist natürlich dann die Frage, wie kann ich so einen Patienten denn auch richtig einstellen mit Schmerzmitteln, dass eben keine Schmerzen passieren. Das ist gerade in den letzten Monaten umso wichtiger gewesen, dass also die Lebensqualität auch da erhalten bleibt.
Bist du nicht manchmal einfach auch wütig gewesen? Weißt du, wütig, dass es jetzt kein Medikament gibt und dass es nicht irgendwo eine Therapie gibt, dass Chemo nicht wirklich ansetzt. Einfach eine riesen Wut.
Also da kann ich für mich persönlich sagen, war keine Wut da. Meine Frau tickt da ganz anders. Meine Frau hat sich eingesetzt wie ein Löwe für unsere Tochter. Die hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um eben nach Alternativen zu suchen. Angefangen allein das Herausfordern, das Challengen von den Ärzten. Also am Anfang KSA in Aarau, die Ärzte wirklich gepiesackt und genervt mit all den ganzen Fragen, die sie hat. Kann man nicht noch dies machen? Kann man nicht das machen? Ist das jetzt wirklich das Angebrachte, was wir tun sollten? Und da war ein großer Einsatz da, sich nicht einfach damit abzufinden, dass die Ärzte wahrscheinlich die beste Lösung wissen, sondern ganz im Gegenteil. Man hat oft gemerkt, die sind ratlos oder setzen sich nicht in dem Sinne ein, wie wir uns das gerne wünschen würden. Da hat man eher die Wut, weniger über dieses Schicksal, was da ist, weil sehr lange war ja auch die Hoffnung da, dass es gut kommen wird. Und schlussendlich hört man ja auch immer wieder, bis zur letzten Stunde kann es doch immer wieder noch ein Wunder geben. Auch wenn man den Realitäten ins Auge schaut, aber die Hoffnung bleibt bis zum Schluss.
Wir kommen ganz sicher noch zu deiner Frau. Ich möchte noch mal so ein bisschen fragen, so als Vater, oder? Und du schreibst ja, das ist ein Männerding. Sag ich noch ganz kurz etwas dazu. Die Frage, warum Marie-Christine oder die Wut, warum deine Tochter? Hast du dir nie gestellt?
Komischerweise nicht, nein. Ich glaube auch, dass die Frage dich auch nicht weiterbringt. Na, warum ist es jetzt meine Tochter? Weil du wirst auf die Frage keine Antwort kriegen. Du kannst es dann höchstens auf eine andere Ebene versuchen zu fassen. Und das ist dieser Gedanke, warum sind wir überhaupt auf der Erde? Warum gibt's uns hier? Und da gibt's gewisse Glaubensrichtungen, die sagen, wir haben eine Bestimmung auf der Erde. Wir kommen runter auf die Erde, erfüllen unsere Bestimmung und dann gehen wir wieder. Und da ist es völlig unerheblich, ob du jetzt mit 8 Jahren oder mit 80 Jahren schon wieder gehst, weil du bist für deine Aufgabe gekommen und die hast du erfüllt und dann gehst du quasi wieder zurück nach Hause in den Himmel. Das ist so ein tröstlicher Gedanke für mich persönlich, das so zu sehen. Und natürlich hasse ich jeden einzelnen Tag, den ich jetzt nicht habe, den ich sie vermisse. Und das mit der Mission ist ein schönes Gedankenkonstrukt, was einem hilft, das rein rational vielleicht verarbeiten zu können. Aber emotional sieht die Sache natürlich ganz anders aus.
Wenn man so auf dem Bereich ist, was emotional mit einem macht. Du beschreibst im Buch auch, es hätte so eine Situation gegeben in dieser Krankheit, im Krankheitsverlauf, wo sie, glaube ich, ganz viel Cortisol müssen nehmen. Und da hat Hunger gemacht. Also ich glaube, du beschreibst, wenn man sie nicht gestoppt hätte, hätte sie durchgehend gegessen. Wie geht man denn mit solchen Symptomen um? Oder? Also probiert man ihr alles gut zu tun, weil jetzt einfach gut, sollst nicht noch hungern und sollst alles essen. Oder ist man da immer auch noch in der Vaterrolle, wo sagt, so, und jetzt stopp und jetzt nicht so viel. Und du beschreibst auch, dass man ganz kleine Portionen gemacht hat. Was sind denn deine so Leitlinien und Orientierungspunkte? Gerade in einer solchen Situation, die ja völlig neu ist und gar nicht, kann man einen Ratgeber führen und sagen, wie geht man mit dem um?
Also ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen, weil die Monate vorher hast du ja genau die gegenteilige Situation gehabt, dass sie eben keinen Appetit gehabt hat, zu wenig zu sich genommen hat, wo sie abgenommen hat und wo man sich fragen musste, wie geht das jetzt weiter? So diese typischen Eiweißdrinks, Proteindrinks, die es dafür gibt, die schmecken alle nicht, die hat sie nicht genommen, die manchmal in solchen Situationen dann helfen. Wo man sich dann die Frage stellt, muss man dann später künstlich ernähren oder nicht? Wir sind zum Glück nicht bis zum extremsten Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen müssen, wir müssen das tun. Und dann, wie du sagst, kam der Punkt mit dem Cortison, dieser Hunger, wo sich schlagartig geändert hat. Wie du schon sagst, du kannst das Kind nicht von morgens bis abends füttern, aber die ersten Tage waren schwierig. Da fing es morgens um 4 an. Das Kind wacht auf und sagt, ich habe Hunger. Ja, und dann machst du die erste Portion und ich habe immer noch Hunger. Und dann machst du die zweite Portion und eine dritte Portion. Und dann ist erst 5, 5:30 am Morgen. Ja, dann entwickelst du als Eltern Strategien, dass du vielleicht extrem dünne Suppen machst, die für uns überhaupt keinen Geschmack haben, aber die halt eine Zeit brauchen, damit man sie löffelt. Wenn sie dann mal unten in der Küche war, in solchen Phasen, war es natürlich fürchterlich, weil die Augen gingen überall hin und kann ich nicht das nochmal probieren und können wir nicht noch das machen. Und dann hat sie noch ihre kleine Komplizin gehabt, ihre Schwester, die hat ihr dann auch immer noch zusätzlich Essen besorgt. Und da war dann hätte ich nichts nied- und nagelfest vor ihr.
Ich kann fast nicht Nein sagen, wenn meine Enkelin sagt, oh, wie hat denn sie reagiert? Ist sie nicht auch manchmal wütig geworden und gesagt hat, wenn es mir schon so schlecht geht, dann kann ich doch da und dann kann ich doch da und dann muss ich nicht auf da schauen, es macht eh keinen Sinn. Oder ist sie so auch diszipliniert? Weißt du, wie du am Anfang geschrieben hast und auch so ein Stück weit schon reif gewesen, dass sie nie so in diese Segmente oder in diese Situationen gekommen ist?
Weißt du, wir haben sie immer mal gefragt, du, wie siehst du das in Bezug auf Heilung, die Chancen? Und sie hat immer gesagt, du, vielleicht kommt's gut, aber vielleicht auch nicht. Also es war nie schwarz und weiß bei ihr. Es war nicht so, ich werde auf jeden Fall wieder gesund oder ich werde auf jeden Fall sterben. Und deswegen war bei ihr jetzt nicht so eine Phase da, wo du sagen könntest, ich habe jetzt eine große Wut in mir, weil es wird ja eh bald vorbei sein. Größtenteils war sie wirklich besonnen und hat das so hingenommen, wie es war. Und dann zuletzt und jetzt gerade unter Cortison war sie dann teilweise dann ja im Kopf benebelt, wo sie dann teilweise auch Essen gesehen hat, wo gar kein Essen war. Das ist wirklich bitter, wenn wenn dein eigenes Kind Dinge sieht, die da gar nicht sind.
Bist du einmal rausgegangen, gehst schreien oder hast irgend 100 Kilometer Lauf gemacht?
Ja. Also. Weißt du, du bist viel zu sehr in der Situation drin. Du willst für dein Kind da sein und ja, wir haben uns dann auch versucht abzuwechseln. Meine Frau, ich, die Schwiegereltern, die Oma und Opa waren vielfach da. Wir haben dann auch in verschiedensten Konstellationen das gemacht, dass wir mal nur alleine bei ihr waren, dann eine größere Gruppe. Wir haben sie auch mal alleine gelassen in der Zeit, damit sie quasi das ganze Spektrum haben könnte und auch mal ihre Freiräume haben könnte, wenn sie es wollte.
Wenn man jetzt so einen Mensch, der ja so nah ist, sieht, wie sich das Wesen verändert. Und du schreibst auch, es ist manchmal nicht klar gewesen, sie sind da bewusst oder nicht bewusst und was verändert sich jetzt da drin in der Wahrnehmung. Ist für euch Palliativcare, Sterbehilfe, unterstützende Weg überhaupt das Thema gewesen? Oder haben wir gesagt, nein?
Doch, und da kommt jetzt ins Spiel, dass wir nach einigen Monaten eben Kantonsspital Aarau, wo wir waren, unzufrieden waren, wie die Behandlungen gelaufen sind und haben dann gesagt, wir wollen uns betreuen lassen in UKBB in Basel, im Kinderspital Basel. Da haben wir ganz andere Ärzte kennengelernt, die ganz anders agiert haben. Da kamen dann auch die Palliativärzte ins Spiel, die einen ganz wunderbaren Job gemacht haben in der Begleitung von Marie-Christine, aber auch von uns. Und hat so viel Qualität noch gebracht in den letzten Monaten, die wir gehabt haben mit Marie-Christine. Das war unglaublich. Also ohne diese Unterstützung hätten wir garantiert nicht mehr diese letzten Monate mit dir erleben können, wie wir es getan haben.
Du erzählst jetzt von Sachen, von Dimensionen, wo so weit weg ist. Kannst du vielleicht ein bisschen konkret sagen, was Qualität jetzt ausgemacht hat in Basel? Was für euch so unterstützend war, was so wertvoll war, was auch für Marie-Christine unterstützend war. Das wäre noch spannend zu wissen, weil das ist ja jetzt wirklich ein Bereich, den man so nicht kennt.
Also das ist genau das, was ich vorhin mal kurz erwähnt hatte. Wie bist du im Dialog mit den Ärzten? Wirst du als Partner auf Augenhöhe erlebt, der durchaus seine Mitsprache hat und der auch neue Ideen mit reinbringen kann in den Ideen, wie die Behandlung ablaufen kann? Oder wirst du als Elternteil angesehen, der ja eigentlich keine Ahnung hat von Medizin und es nicht besser wissen kann? Oder auch die Frage, man verfolgt ja in der Medizin gerne gewisse Protokolle, die sich vielleicht schon bewährt haben oder die man so weiter austesten will und dann will man strikt an diesem Protokoll festhalten. So haben wir es erlebt an dem ersten Ort. Am zweiten Ort haben wir dann gesagt, ja, nee, wir müssen das nicht so machen, wir können auch davon abweichen. Dass wir also wirklich den Behandlungsplan umstellen und ändern. Oder was in Basel passiert ist, wir haben von einem Medikament erfahren, was es in den USA gibt, was aber noch in Studienphasen waren. Also es also noch gar nicht auf dem Markt gibt. Und was man normalerweise auch jetzt nicht einfach so bekommen würde. Und dann hat sich die Ärztin in Basel dermaßen eingesetzt, dass sie tatsächlich dieses Medikament aus den USA in die Schweiz geliefert bekommen hat, dass quasi Marie-Christine das erste Kind in Europa war, das dieses Medikament ausprobieren konnte. Und mit Sicherheit können wir es nicht sagen, aber wir hatten den Eindruck, dass das Medikament geholfen hat und das sicherlich auch eine aufschiebende Wirkung gehabt hat. Mhm. Und in der Palliativbegleitung, was eine enge Betreuung, allein psychologische Betreuung, die Gespräche allein, die wir da mit der Frau Dr. Hauri gehabt haben, die leitende Palliativärztin dort, das war sehr erhellend für uns, hat uns Mut gemacht, auch wie sie umgegangen ist mit Marie-Christine, auch der Blick auf Augenhöhe, das war bewegend. Und vielleicht das noch, die Palliativärzte haben uns in die Lage versetzt, dass wir so viel wie möglich für Marie-Christine selbst tun konnten. Das heißt, wir hatten die Medikamente zu Hause, wir konnten sie zu Hause versorgen. Sie haben uns auch in die Lage versetzt, dass wir nochmal in die Ferien fahren konnten. Wir sind noch eine Woche auf Sylt gewesen zum Beispiel, dann später nochmal in Österreich. Und das machst du nur mit einem kranken Kind, wenn du das Vertrauen hast, dass du es selbst machen kannst, dass dir jemand das Vertrauen gegeben hat, dass du weißt, ich kann rund um die Uhr eine Person anrufen, die mir sicher helfen wird, wie ich alleine mit der Lage fertig werde, wenn was passieren sollte.
Sie haben auch ermächtigt.
Sie haben uns ermächtigt, richtig, ja. Genau.
Und ich kann sein, dass ich es überlesen habe oder der Kloß im Hals da nicht zugelassen hat, wo sie am 4. November am Morgen 4:44 gestorben ist, bist du bei ihr gewesen.
Ja.
Also du hast können den Weg vom Leben in den Tod können mitbegleiten. Ist denn das Loslassen ein aktiver Akt gewesen, oder also ganz bewusst bei dir, oder ist da wie so in einem Schimmer gewesen und wird erst im Nachhinein bewusst, ich habe meine Tochter jetzt verloren?
Also es ist sind sehr bewegende Stunden, die letzten Stunden, die du miterlebst, wenn du dabei bist. Und das wird ja schon bewusst. Also mir ist es sehr bewusst geworden, was da passiert. Und als dann auch der letzte Schritt und der letzte Atemzug da war, das war mir klar. Ist nicht so, dass da von jetzt auf gleich auf einmal deine Gefühle sich komplett umkehren und du zusammenbrichst. Dafür war der Weg einfach zu lang. Die Vorbereitung, die du gehabt hast, quasi bis es zu diesem Punkt kommt, zu lang. Ja, aber das wird dir dann schon sofort bewusst, was passiert ist.
Ja, eben, das ist so. Jetzt haben wir Marie-Christine wirklich genau im Blickwinkel kann, weil noch die Menschen außerhalb noch anschauen, was ich auch noch finde, ist ganz wichtig. Ihre Schwester, ihre kleine Schwester, Anne-Kathrin, ist auch Gefahr, dass sie in einer solchen Situation sie verschwindet, unsichtbar wird. Ist dir das als Vater auch bewusst gewesen? Wie hat man denn auf das reagieren?
Also das war uns ab Tag 1 klar, dass wir dieses Risiko haben, dass Anne-Kathrin ja weniger Beachtung bekommt als ihre Schwester. Und das war sicher in Phasen, wo die Mama mit Marie-Christine im Spital war und nie mal so ganz klar war, wie geht's der Schwester, wann kommt sie wieder nach Hause, war es extrem schwierig für Anne-Kathrin. Und wir haben aber mal geschaut, dass immer jemand bei ihr ist, dass sie also nie alleine ist, also immer, dass entweder Mama oder Papa bei ihr sind. Oma und Opa waren lange Zeit bei uns zu Hause, die sich auch gekümmert haben. Und was uns wichtig war, war der Einbezug von ihr in die Behandlungen, in den Prozess, wie es ihrer Schwester geht. Das heißt, sie war oft auch im Spital, hat ihre Schwester besucht. Und dann speziell in den letzten Monaten, als dann eben die Palliativärzte mit dazugekommen sind, haben die auch ganz speziell darauf geschaut, dass die kleine Schwester einbezogen ist in den ganzen Prozess. Also Anne-Kathrin war quasi die Assistentin der Palliativärztin und musste jeden Tag Sprachnachrichten an die Ärztin schicken und genau erklären, was sie denn alles beobachtet hat bei ihrer Schwester. Und hat auch Vitalwerte gemessen, um die weiterzugeben. Also dieser Einbezug war eine ganz wichtige Sache, dass sie nicht außen vor stand.
Würdest du auch noch so für Anne-Kathrin, oder so, was macht sie aus? Dass sie auch das Jahr, wo ich glaube, ja für sie sehr, sehr herausfordernd war und auch etwas eröffnet hat für sie, wo ja nicht zu einer Kindheit gehört. Was zeichnet Anne-Kathrin aus?
Also Anne-Kathrin hatte natürlich einen brutal engen Bezug zu ihrer Schwester. Sie waren sehr nah beieinander, knapp 2 Jahre. Sie haben das Zimmer geteilt, sie haben gemeinsam in einem Bett geschlafen bis vor der Krankheit. Die beiden waren Schwestern, beste Freundinnen. Die große Schwester war natürlich das Vorbild für Anne-Kathrin. Sie hat sich sehr mit ihr identifiziert und konnte gut mitlaufen mit ihr. Und das hat sich dann doch sehr schnell geändert. Sie ist in den letzten Monaten selbstbewusst geworden, initiiert auch selbst Dinge, ohne auf die große Schwester gucken zu müssen. Und ja, sie ist sehr sensibel. Anfangs vielleicht nicht so rausgekommen, aber sie öffnet sich immer mehr, um zum Ausdruck zu bringen, was sie bewegt, was sie stört. das ist ja auf der einen Seite für mich als Vater natürlich extrem schmerzhaft zu sehen, wenn das eigene Kind leidet. Ich meine, selbst natürlich noch dran zu knabbern am Tod der größeren Tochter, aber dann die eigene jüngere Tochter zu sehen, wie sie noch drunter leidet, das tut noch mal mehr weh.
Hat mit Ann-Kathrin auch eine bestimmte Form, weißt, von Trauerarbeit gemacht? Ich kann mir vorstellen, Marie-Christine ist ja da. Ja. Oder die ist ja sichtbar. Gibt es denn die gewisse Form, oder, wo man sagt, ja, und da haben wir mit der Ann-Kathrin gemacht, da haben wir gepflegt, da haben wir auch umgesetzt?
Wir haben sicher ganz viel gemacht. Wir haben ja in der Krankheitszeit haben wir schon sehr offen mit ihr darüber gesprochen, haben auch ihre Gefühle ernst genommen. So diese typische Besuche beim Psychologen, das jetzt weniger. Das macht bei kleinen Kindern oftmals nicht so viel Sinn. Aber sie geht zum Beispiel in die Reittherapie. Das ist auch eine Art Therapie für sie ist, das nimmt sie gar nicht wahr, sondern sie hat den Spaß mit dem Pferd, mit der Therapeutin und öffnet sich da auch und kann offen über ihre Gefühle sprechen. Sie hat zum Beispiel auch von uns ein großes Kissen bekommen, wo Marie-Christine drauf abgebildet ist, was sie jederzeit nehmen kann, um damit zu kuscheln. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo sie ein Ventil hat, wo sie Dinge rauslassen kann. Sie hat eine Heilpädagogin in der Schule, auf die sie immer wieder zugehen kann und das auch nutzt, um mit ihr zu sprechen. Wir waren im engen Kontakt auch mit den Lehrern von ihr, damit wir ja da gewisse Freiräume und Zugeständnisse machen kann, wenn es ihr gerade nicht so gut geht. Und das war natürlich in der Phase der Krankheit schon so und nach dem Tod sicherlich dann auch, wo wir auch sehr froh sind, dass die Lehrer da so mitmachen und ihr die Freiräume geben.
Lass uns noch auf die Löwin kommen. Du hast das Buch deiner Frau gewidmet, Barbara. Eine unfassbare Frau und Mama, die mit unendlicher Hingabe und Stärke unsere Tochter unterstützt hat. Und irgendwo schreibst du, ihr seid so auch gefesselt gewesen, eure Tochter zu begleiten, im Spital zu sein, dort hinzubringen und, dass es fast keinen Platz mehr hatte für Partnerschaft, für Zuneigung, für Nähe, für Vertrautheit. Und ich behafte mich nicht, aber irgendwo geschrieben, kann ich denn da noch fassen? Oder fasse ich meine Frau noch? Hast du wieder können fassen?
Also die Situation ist sicherlich besser geworden nach dem Tod. Es war natürlich eine sehr angespannte Situation. Der Fokus, wie du schon sagst, der Fokus war auf Marie-Christine oder auch auf Ann-Kathrin, aber das Zweisame zwischen Mann und Frau, das ist völlig verloren gegangen und das ist sicherlich ein Stück weit zurückgekommen, weil natürlich ein großer Stressfaktor weggefallen ist und ja, wo man sich ein Stück weit wieder neu findet und zusammenfindet und wieder gemeinsam auch zu zweit mal wieder Dinge machen kann, unternehmen kann. Das ist sicher so.
Ich weiss aus anderen Kontexten, also wenn ein Kind eine schwere Krankheit hat oder eben auch in einer solchen Situation, wo man das Kind verliert, brechen oftmals Partnerschaften auseinander. Weisst du, der Treiber war, oder? Dass wir immer noch zusammen waren während dieser Zeit, dass es auch nicht verrissen hat und dass er nicht gefunden hat, wenn dann da vorbei ist, ist es fertig. Was würdest du sagen, was der Kind ausgemacht hat?
Und auf jeden Fall die Liebe zu unseren Kindern. Das auf jeden Fall, das ist sicherlich der Kind, warum es nicht zerbrochen ist. Und das wäre, also gut, für eine Mama sowieso kein Thema gewesen. Und ich als Vater hätte auch im Leben nie dran gedacht, meine Familie alleine zu lassen in solchen Situationen. Also völlig undenkbar. Das mag in anderen Setups anders sein, gerade wenn lange chronische Krankheit da ist bei Kindern, wo die Belastung also noch viel, viel länger da ist, es noch viel belastender sein kann. Aber das war bei uns nie ein Thema.
Lass mich noch, bevor wir langsam zum Ende kommen, noch so zwei Punkte anschauen. Du schreibst das Buch, wie es du jetzt geschrieben hast, in den Formulierungen, im Wording, in der Ausrichtung, sei es Mannending. Wenn es jetzt Frau geschrieben hat, Barbara, deine Frau geschrieben hat, dann wäre es viel ein grösseres Buch geworden. Was wäre inhaltlich vielleicht mehr zum Tragen gekommen, wenn sie es geschrieben hat, als das, was du jetzt fokussiert hast?
Also ich habe dir am Anfang gesagt, es waren am Anfang Gedankensplitter. Und die Gedankensplitter sind emotionale Themen gewesen, die mich bewegt haben. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Männer die Gefühle einfach in kürzeren, knapperen Worten rüberbringen, als dass es eine Frau tun würde. Das ist natürlich jetzt sehr generell gesprochen, aber du siehst selbst an der Länge der Kapitel, sie sind überschaubar, sie sind schnell zu lesen. Es ist jetzt nicht sehr groß ausgeschmückt, das Ganze, sondern ja, es ist so, wie es mir einfach aus der Feder gekommen ist.
Wo ein Freund von mir auch Krebs hatte, ich wollte mich auseinandersetzen mit dieser Krankheit. Und ein riesiges Buch. Und ich habe da vor Jahren mal gekauft, «Der König aller Krankheiten, Krebs, eine Biografie». Also, ich glaube, 900 Seiten. Was aber wesentlich ist, sie schreiben, ich glaube, 7 Millionen Menschen pro Jahr sterben an Krebs. Und oftmals ist Krebs einfach nicht heilbar. Und sie beschreiben da drin, dass vielfach eben auch das Netzwerk, oder? Darf ich kommen, wenn es mir schlecht geht, unglaublich wichtig ist. In deinem Buch, und das habe ich absolut cool gefunden, beschreibst du auch Briefe, die er schreibt an die Eltern der Kameraden, Kameradinnen. Ist das mit dem auch geschuldet gewesen von der Tragfähigkeit und dass sie ein Teil sind von der Marie-Christine und ein wichtiger Teil gewesen sind und ihr ja immer wieder auch die Hoffnung in sich und zurück und da sie mit an Bord nehmen und sie informieren. Habe ich das richtig interpretiert? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, uns war es eben wichtig, transparent zu sein. Ab dem ersten Tag transparent zu sein, wie die Situation bei uns ist. Weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Du kannst dich komplett zurückziehen, verschließen und bloß keine Nachricht nach draußen geben. Was ich aber glaube, zerfrisst dich. Und für uns war es auch ein Stück weit, ja, sie quasi mitlernen zu lassen in dem Ganzen. Weil auf der einen Seite haben wir gedacht, die Kinder können wir nicht einfach so alleine lassen mit den Gedanken, die sie da haben, dass eine Mitschülerin jetzt nicht da ist. Marie-Christine konnte jetzt auch nicht mehr, seit dem ersten Tag auch nicht mehr wirklich in der Schule, am Schulunterricht teilnehmen. Sie ist sporadisch immer wieder mal gekommen, hat ihre Klasse besucht. Aber für uns war wichtig, dass die Kinder Bescheid wissen und dass auch die Eltern abgeholt waren, damit die ihre Kinder auch auffangen konnten in so einer Situation. Und ja, dadurch ist es entstanden, dass wir alle 6 bis 8 Wochen eine Kommunikation gemacht haben, den Eltern geschrieben haben und gesagt haben, so ist die Situation. Ja, und dadurch haben wir teilweise Feedback bekommen. Die waren auch alle froh, dass so eine Offenheit da war. Und die Offenheit ging wirklich dann bis zum Tod, bis zur Abschiedsfeier von Marie-Christine, wo quasi alle da waren, alle Eltern, alle Kinder, wo auch viele gekommen sind. Zwischen Tod und Abschiedsfeier haben wir eine Aufbahrung gemacht, wo auch sehr viele Kinder gekommen sind und die tatsächlich zum offenen Sarg gegangen sind, um sich von ihrer Klassenkameradin zu verabschieden. Und das wir haben viele Eltern auch geschätzt, dass die Möglichkeit da war. Und die Kinder haben das auch wunderbar angenommen. Also alle negativen Gedanken, die man jetzt vielleicht haben könnte dazu, oh, wie kann man das machen? Ist das das Richtige für so ein Kind, sowas durchzumachen, sowas zu sehen? Sind hinfällig, weil wir gesehen haben, wie hilfreich das doch für so viele Kinder und auch Eltern war.
Darf ich mal fragen, hätte Marie-Christine können mitentscheiden, mit ihr diskutieren, wie Beerdigung aussieht?
Tatsächlich, ja. Sie hat also klar gesagt, sie möchte eingeäschert werden. Das war klar. Meine Frau und sie haben sich oft dazu ausgetauscht und da gab es klare Gedanken und Anweisungen.
Von der Marie-Christine.
Von Marie-Christine. Was wir gemacht haben, ich habe 5 oder 6 verschiedene Bildershows vorbereitet, die gezeigt worden sind bei der Veranstaltung. Da waren übrigens 250 Leute da. Also der Saal war voll. Und diese Bildershows, mal nur von ihr, mal mit ihrer Schwester, mal aus der Zeit der Krankheit. Coldplay passte jetzt leider nicht mehr rein, sonst wäre es zu lang geworden.
Du schreibst auch im Buch, dass Diskussion um den Tod eher deine Frau geführt hat. Ist da vielleicht auch ein Stück in dem zuzuschreiben, dass wir Männer eher den stärkenden, rahmenden Teil machen und das dann eben wirklich der Löwin überlassen hat.
Das mag ein Grund sein. Ein anderer Grund ist sicherlich auch, ich habe natürlich versucht, so gut es geht, weiterzuarbeiten. Ich hatte einen Chef zu der Zeit, der sehr verständnisvoll war, der gesagt hat, arbeite wann immer du kannst, von wo aus du kannst. Spielt gar keine Rolle, mit welchem Pensum. Da bin ich je nach Situation, wie jetzt gerade die Krankheit das erlaubt hat, ich sag mal, irgendwo ein Pensum von 50-90% habe ich jeweils geschafft in den einzelnen Monaten. Heißt aber auch, dass ich nur die restliche Zeit mit Marie-Christine verbringen konnte. Und die Zeit, die meine Frau mit Marie-Christine verbracht hat, war natürlich unendlich viel mehr. Auch die Zeit im Spital, wo mehr Zeit war, sich auszutauschen. Ja, ich glaube, das System auch dann auch geschuldet.
In deinem Beruf beratest du Unternehmen und Manager. Hat dir da geholfen in dem ganzen Prozess und beratest jetzt anders?
Also das ganze Erlebnis relativiert natürlich. Dich stressen gewisse Dinge dann viel weniger heute, als es früher der Fall war. Weil die Relationen dann nicht mehr passen. Also wenn einer was von strikten Deadlines erzählt und wie wichtig all die Dinge sind, die zu machen sind, dann ja, da kannst du drüber hinweg lächeln. Da kannst du auch in Kauf nehmen, dass gewisse Dinge eben dann nicht so passieren, wie sie passieren sollten oder wie andere sich das vorstellen wollten. Und in der Beratung, wenn du mit anderen drüber sprichst, natürlich macht es einen Teil deines Wesens aus, das fließt sicherlich mit rein, aber ich stelle jetzt nicht den Tod groß in den Mittelpunkt oder die Geschichte, sondern eher die Lehren, die man daraus zieht oder die ich daraus gezogen habe.
Das ist der Teil, wo ich sage, oder so der Lebensbejahende, der in die Zukunft schauen, der Hoffnungsvolle. Christian, danke vielmals, dass du da gewesen bist, dass du auch so offen und so zugewandt über die ganze Situation geredet hast und uns auch teilnehmen lassen hast am Leben von der Marie-Christine. Und ich würde dir einfach nur zum Schluss ein Stück weit noch das Fenster aufmachen und dich fragen, habe ich irgendetwas verpasst oder wo du noch gerne gesagt hättest, wo vielleicht im Buch nicht Platz hat oder wo du gefunden hättest, ja, da hätte ich eigentlich gerne noch gehabt. Habe ich etwas verpasst bezüglich jetzt auch dem Mensch Marie-Christine oder der Situation, wo wir drin gewesen sind?
Ja, ich kann es vielleicht nur noch mal betonen, wie wichtig das für uns auch war und auch wie hilfreich das für uns war, dass wir all unsere Gedanken und unsere Geschichte mit anderen teilen konnten und auch weiterhin tun. Wir glauben, wir können über den Tod hinaus von unserer Tochter noch Gutes tun damit, indem wir es weitertragen und anderen Menschen, die in der Situation sind, dass wir die unterstützen können mit dem, was wir erfahren haben und haben da auch Pläne dafür, dass in einem Verein alles zu vereinen miteinander und so also anderen Betroffenen Kindern und Eltern auch zu helfen.
Das ist ja da, wo du so ein bisschen sagst, Netzwerk, wie wichtig ist es denn, dass man auch Menschen haben, die zugewandt, die zulassen, die auch sich emotional einlösen, Ärzte sind, die sich einsetzt, engagiert. Ich glaube, das kommt da rein zum Tragen. Danke vielmals, Christian.
Danke dir fürs Gespräch.
Danke. Ich empfehle euch wirklich, Papa, bald werde ich gehen, vom Leben lieben und loslassen, ein Vater erzählt. Und der Vater ist der Christian A., der war bei uns Gast gewesen. Wenn ihr sonst Fragen habt, wenn ihr sonst noch Ideen habt, ihr wisst, ihr findet uns unter kontrast.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei seid. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «Fokus Format».